Willkommen zur 9. Folge von Weltenwanderer. Wir zählen ja die Apokryphen eiskalt mit. Ja.
Ja.
Ja. Hallo, und da hört ihr es auch schon. Bei mir ist Andrea.
Hallo.
Hallo. Jo. Ich hab diese Folge Aufbruch mit neuer Hoffnung genannt. Ich mir gedacht habe, bescheuerte Folgentitel sind noch gut.
Ja, immer.
Ja, immer. Bevor wir aber uns um die neue Hoffnung kümmern, ja, müssen wir erstmal ein bisschen Hausmeisterei machen. Oder besser gesagt, machen wir Hausmeisterei. Oder, na, es ist ja eigentlich gar nicht Hausmeisterei. Hausmeisterei heißt ja immer, dass wir irgendwie noch Dinge erklären müssen oder so. Das ist es gar nicht, sondern wir haben Dinge zu verlosen und natürlich die obligatorischen Danksagungen. Mit was willst du anfangen?
Lass uns doch mit den Danksagungen anfangen.
Fangen wir mit den Danksagungen an.
Ja, also in der Zwischenzeit, während wir hier Sommerpause gemacht haben, mehr oder weniger, kamen diverse Kofi-Dinge bei mir an, für die ich mich bedanken möchte. Und zwar ist hier zum Beispiel der Prios hat mir sogar mehrfach Geld geschickt und schreibt, danke für das literarische Duett, trink einen für Thomas mit. Weil man ja immer einen Kaffee bekommt. Und beim zweiten Mal hat er geschrieben, auf dass du dies genauso sinnvoll investieren magst, weil ich hier mehr vom letzten Geld eine Mütze gekauft habe. Danke fürs literarische Duett und ich freue mich schon darauf, dass es weitergeht. Auch zwei anonyme Kofi-Supporter schreiben, danke fürs literarische Duett und auch danke an Thomas. Und einer schreibt auch, dass er sich auf das neue Projekt freut und Steinchen schreibt auch Danke.
Genau, das neue Projekt ist ja insofern da. Ja. Ich kann jetzt dazu sagen zum Thema Unterstützung. Also man kann das hier unterstützen auf meiner Seite eigentlich relativ einfach. Es gibt, wir machen es jetzt mal vorne. Es gibt einen Link, also unter den Podcast-Folgen ist ja jetzt mitwirkenden Bilder, die auch diese tollen Bilder von Phoenix sind. Und während bei dir halt der Kofi verlinkt ist und so, ist bei mir Auphonic verlinkt. Und Auphonic ist ja diese Plattform, die das Rauschen und die Stille und die Lautstärke macht und das alles. Ne? Also die dafür da ist, dass diese ganzen Podcasts besser klingen und während ich nehme halt schlicht und ergreifend kein Geld, weil das ist viel zu viel Aufwand und auch steuermäßig und so, aber Auphonic Credits kann man mir jederzeit schenken, da kostet irgendwie, kann da irgendwie, glaube ich, bei 5 Euro anfangen oder bei 2 Euro anfangen und kann da Stunden schenken und das hilft halt mir sehr, weil damit kann ich dann so ein bisschen, muss ich nicht diese Stunden bezahlen erstmal und ja, ich bedanke mich dann aber grundsätzlich eigentlich immer in meinem Privat-Podcast bei Hörchaos, weil sonst wird die Liste zu lang und ich bin da schneller, weil ich das ja wöchentlich mache. Ja, und dann musst du noch ausmisten sozusagen.
Ja, genau. Ich bin letztens umgezogen und hatte halt, man kriegt als Autor immer so Belegexemplare seines eigenen Buches, immer so 30 Stück und so. Und dann, das heißt, ich habe nicht mehr ganz 30, aber doch eine Handvoll Bücher von Helden auf der Couch, das ich zusammen mit Claudia Ruppen geschrieben habe, wo wir diverse literarische Figuren auf die Psychiater-Couch legen und analysieren und sagen, wie man ihre Probleme hätte lösen können, wenn sie nur in Therapie gegangen wären.
Und die möchtest du jetzt, also die werden wir jetzt sozusagen verlosen.
Genau, die möchte ich loswerden.
Genau, und wir machen das folgendermaßen. Wenn ihr, liebe Hörerschaft, Interesse daran habt, einen Helden auf der Couch zu haben, also wir sagen eins pro Nase, ja, dann, wie viel haben wir denn? Wie viel hast du denn?
10 Stück.
10 Stück. Dann würde ich sagen, die ersten 10 Kommentare im Blog unter dieser Folge, das ist die, die dann, Das ist ja hier die Folge für Ende Oktober sozusagen. Ja. Die dort erscheinen, die schreibe ich dann nachher an. Das heißt also, gib bitte beim Kommentarschreiben eine E-Mail-Adresse an, die auch erreichbar ist und nicht eine E-Mail-Adresse, die ihr benutzt, um Kommentare zu schreiben. Ich halte das ja für legitim. Aber in dem Fall gibt eine an, wo ich dann auch jemanden erreichen kann. Und die ersten 10 schreibe ich an und reiche dann die entsprechenden, ja, um eine Adresse zu erreichen, und die reiche ich dann an Andrea weiter und natürlich auch Wünsche für Signierung, weil, naja, die Autorin schickt es ja selbst.
Ja, also ich kann da reinschreiben, was auch immer ihr wollt. Es muss nur auf die Titelseite irgendwie drauf passen. Also mehr Text schreibe ich nicht.
Ja, okay. Ach so, und ich habe irgendwie, ich habe irgendwie bei dir beim Ausmisten japanische Mangas mitgenommen, und ich habe schon wieder vergessen, welche das waren.
Ja, du hast diverse Exemplare von Quin Sasa mitgenommen, das ich lektoriert habe, und dann kriege ich das japanische Original, um da Dinge mit meinem sehr schlechten Japanisch nachschlagen zu können. Und da gibt es jetzt, das ist eine Geschichte, da geht es um Drachenfänger. Also die haben so ein Luftschiff, fliegen damit so durch die Wolken, und Drachen sind so ein bisschen wie so Wale zwischen den Wolken. Und diese Drachenfänger jagen die Drachen halt, wie der Name schon sagt, und erleben dabei diverse Abenteuer. Und es gibt immer so ein Rezept für Drachenfleisch in jedem Manga. Das ist das eine, und das andere, wo ich ein paar Originalbände von hatte, weil du sie ja jetzt hast, ist Golden Kamuy. Das spielt kurz nach dem japanisch-russischen Krieg in Hokkaido, wo die diverse ehemalige Soldaten aus diesem Krieg eben aus der Suche nach einem Goldschatz der Ainu sind. Das sind Ureinwohner von Hokkaido.
Okay, und wer die haben will, und die gibt's nur im Bulk, ja, also ich packe nur eine Kiste, kommentiert mit dem zentralen Hinweis, dass RCS einen Stapel japanischer Mangas haben möchte. Und ich kontaktiere dann die Person und schicke die Kiste raus mit japanischen Mangas. Ja, so. An der Stelle im Übrigen, irgendwie mag uns die Verbindung heute nicht, meine Damen und Herren. Ich bitte das Knacksen zu entschuldigen auf Andreas Seite. Es geht nicht anders.
Es tut mir leid.
Nee, ja, ach, meine Güte, ne? Deutsches Internet ist ja. Deutsches Internet ist ja so ein bisschen. Ist ja so ein bisschen, Achtung, goldene Brücken, das ist normalerweise eine Spezialität des soziologischen Kaffeekränzchen, ist ja so ein bisschen wie die generelle Technikausstattung von Star Wars 1. Also ich sag Star Wars 1, es ist natürlich eigentlich Star Wars 4.
Ja.
Genau, also eine neue...
Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Brücke, ja.
Genau. Weißt du eigentlich, wie man das nennt? Also dieses diese angegammelte Technik?
Nee, was meinst du jetzt an angegammelter Technik? Also, dass alles nicht so richtig funktioniert und das halt nicht dieses Hochglanz-Science-Fiction-Zeug ist.
Ja, also das eine, und das andere ist, dass ja sowas wie jetzt halt der erste Star Wars, also ja, Star Wars eigentlich, dann später eine neue Hoffnung in New Hope, das natürlich heutzutage total dated aussieht, ja. Das nennt man Z-Rust.
Aha.
Das gibt's auch bei TV-Tropes. Also Star Trek, eigentlich das Original Star Trek mit Kirk ist da so das große Beispiel, ja. Wo man dann ja auch jetzt hier irgendwie bei Discovery schon sehen konnte, dass sie halt echte Probleme haben, ja.
So. Ja, klar.
Ja, so scheiße, diese Brücke aus den 60ern ist gegeben, ja, also man muss dann halt immer, also man, ne, dein persönliches rotes Tuch, J.J. Abrams, hat ja auch dann erstmal die Brücke umgebaut, ja, von Enterprise.
Ja, klar, das sieht halt nicht mehr nach Science Fiction aus inzwischen, das sieht halt irgendwie retro aus.
Ja, ne. Um mit Raumpatrouille Orion das zu sagen, was früher, ja, was früher noch ferne Zukunft war.
Ja, in Raumpatrouille Orion haben sie ja für die Spezialeffekte eine Mandarine angezündet, was ich immer noch großartig finde.
Das startende Raumschiff bei Raumpatrouille Orion ist
ja, das war so eine Seltzer-Tablette im Wasser.
Genau, es ist total geil, ja. Ich glaube, wir werden irgendwann mal Raumpatrouille Orion gucken. Ich schreibe das mal auf unsere Liste von Sachen, die wir machen, aber bei Raumpatrouille Orion. Und ich habe tatsächlich von Raumpatrouille Orion den Jubiläums-DVD-Schuber daheim.
Oh, okay.
Natürlich. Aber okay, wir wollten ja eigentlich über Star Wars reden.
Ja. Wir sind sehr gut darin, das Thema zu halten.
Ja, es ist doch Abschweifen gehört dazu. Wir haben beide den Film geguckt, natürlich schon des Öfteren. Ich habe ihn jetzt nochmal vor kurzem nachgesehen und
Ich hatte ihn letztens einer Freundin gezeigt, die bisher noch keinen Star Wars Film gesehen hatte. Die hat es geschafft, 21 zu werden und keinen Star Wars Film zu sehen, und dann musste ich sie alle mit ihr gucken.
Oh Gott, hast du sie gefragt, wie die Farbe und Textur des Steines ist, unter dem sie lebt? Das mache ich ja manchmal.
Ja, das ist eine interessante Frage, ja.
Das ist ja wirklich scheiße. Ist man behütet aufgewachsen, wenn man Star Wars nicht kennt?
Ich weiß nicht, vielleicht ist man auch unbehütet aufgewachsen. Inzwischen sind ja so Nerd-Elternhaushalte sind ja meistens schon sehr behütet eigentlich. Man kriegt als Kind vorgelesen, kann die ganzen alten Science-Fiction-Filme sehen.
Du meinst, das ist so eine Art Verwahrlosung, ja?
So. Ja, genau.
Ja. Also Star Wars, der erste. Ich habe ihn geguckt, ich habe erstmal geguckt, ob ich den irgendwo geliehen kriege, dann habe ich festgestellt, anscheinend kriegst du den nur noch bei Disney Plus geliehen, ansonsten muss ich ihn digital kaufen, und dann habe ich mich natürlich daran erinnert, dass ich die Blu-ray-Box, die auch so eine Jubiläumsbox von den ersten 6 Filmen im Schrank liegen habe, dann habe ich die herausgefummelt, in meine Playstation gestopft und festgestellt, dass die Playstation ein beschissener Blu-ray-Player ist, jedenfalls was die Steuerung des Players angeht, weil das muss dann Pad machen. Aber ansonsten war es ganz angenehm, und ich habe entdeckt, dass ich tatsächlich den Commentary von George Lucas, glaube ich, dem Soundtypen und dem Special Effects Typen und Carrie Fisher taucht auch irgendwie auf, hatte, und dann habe ich mir so gedacht, also ich muss das jetzt nicht nochmal für den Inhalt gucken, sondern ich lasse die mal reden. Und das war teilweise sehr spannend.
Okay.
Aber gut. Wir können ja erstmal irgendwie so eine Synopse machen für die Menschen, die jetzt unbedingt Star Wars verpasst haben, ja. Also dann gilt an euch auch die Frage, ja, wie habt ihr das geschafft? Ja, also es gibt ja diese Serie irgendwie, glaube ich, ist das, ob das Amazon ist oder so, oder Netflix, die Unbreakable Kimmy Schmidt, die in so einem Bunker aufgewachsen ist und jetzt so die Moderne entdeckt. Ja, also das ist wahrscheinlich
da
das.
Da gibt es ja immer mal wieder sowas in die Richtung.
Ja. Also gut, was ist die Geschichte? Wir am Anfang kommt ein riesengroßer Shot eines von Raumschiffen, dann kommt Darth Vader, dann kommt irgendwie Prinzessin Leia und dann kommen die zwei Roboter, also die zwei Androiden.
Möchtest du das jetzt so Shot für Shot erzählen, oder sollen wir das vielleicht?
Nein, ich fasse das jetzt gleich schneller zusammen. Aber und Prinzessin Leia schmeißt irgendwie die Pläne für den Death Star, wo wir dann irgendwie 30 Jahre später mitkriegen, dass wie die erworben wurden. In R2-D2 und der wird von Luke aufgelesen, sucht die ganze Zeit nach einem Obi-Wan Kenobi, der läuft dann natürlich passend über den Bildschirm, Aliens, 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 Han Solo, ja, Aliens, 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 wir fliegen in einen Sternzerstörer, machen dort ein bisschen Mayhem, befreien die Prinzessin, das ist jetzt Super Mario, ja. Hätte nur
Super
noch
Mario wäre es, wenn es noch hieß, Your Princess is in another castle.
Genau, Your Princess is in another prison cell. Ja, Zwischenabstecher in einen Müllcontainer, und dann schmeißen sie sich in den Millennium Falcon und fliegen weg. Und der Millennium Falcon hat ja den Kessel ran in 8 Parsec geschafft oder so. Irgendjemand regt sich jetzt auf, dass ich die Zahl nicht richtig habe.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Ich weiß aber die richtige Zahl gerade auch nicht.
Die Leute haben sich vor allen Dingen immer aufgeregt, dass das Parsecs sind und George Lucas sagt dann tatsächlich schon in dem Commentary, nee, das Problem mit Hypersprüngen ist nicht die Zeit, sondern das Problem mit Hypersprüngen ist, wie du den Kurs so legst, dass du nicht durch Dinge fliegst.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob er das von Anfang an sich so gedacht hat, aber in dem Han Solo-Film wird das dann ja auch gezeigt, wie er diesen Kesselrun schafft.
Also in dem Audiokommentar zu den Filmen, zur Prequel-Serie erzählt er, dass er das sich so gedacht hat.
Okay.
Die Frage, wann er das hineingeredconnt hat, ist eine ganz andere.
Ja, das meine ich.
Aber ich glaube ja, also Lucas erzählt halt in dem Commentary, dass er von vornherein das als Serie angelegt hat. Und dass ja dieses, wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass Episode 4 ja am Anfang, als das rauskam, gar nicht an dem Crawl stand, ne? Und dann stand es auf dem Crawl späterhin. Und er sagt, also der sagte auch ganz klar, das war alles ausgeplant und ich glaube, das war auch tatsächlich so. Also er hat das von vornherein geschrieben, er hatte auch die ganzen charakterbildenden Momente für Darth Vader und so weiter, das war alles da. Es ist halt nur ein bisschen strange, dass er bei einer Serie, die er geplant hat, mit der vierten Folge angefangen hat. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, das ist jetzt das, mit dem ich den Leuten das am besten verkaufen kann.
Ja, das ist gut möglich.
Und wenn man sich so überlegt, wie so die Filme jetzt auch so einzeln sind und was jetzt auch mit den Prequels war, muss man dann sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich eine gute Idee gewesen, ja, weil es ist eine gute, abgeschlossene Handlung. Es ist ja im Endeffekt so diese klassische, so, das hat ja so eine Dualität, ne? Wir haben den Fantasy-Bauernjungen, der seinen Ruf entdeckt und wir haben auf der anderen Seite die Prinzessin, die schon mitten im Kampf gegen das Imperium steckt und diesen Todesstern zerstören möchte.
Ja, übrigens kann ich mal kurz deine Zahlen richtig stellen, damit alle Fans sich nicht ärgern müssen, dass wir das falsch gesagt haben in dieser Folge. Han Solo hat den Kessel Run in 12 Parsecs gemacht.
Naja, siehste, ich habe mehr Vertrauen in ihn. Ja, man sieht ja dann in dem Solo-Film sieht man ja auch den Kessel Run, ja, weil das ist ja dann da drin.
Ja, das meinte ich vorhin.
Ja.
Okay, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles okay. Also George Lucas sagt auch in diesem Commentary, dass er das im Endeffekt, als der hatte das irgendwie als so eine Art Kino, also Samstagabend-Kinoserie ausgeplant. Ja?
Mhm.
Also anscheinend gab es das in den 80ern in den USA, dass man irgendwie alle 2, 3, 4 Wochen so eine Serie von Filmen im Kino gezeigt hat, die dann so aufbauend war. Und darauf referenziert er da und sagt halt, okay, er hat das dann geschrieben und er hat das versucht zu verkaufen und hat halt 13 Millionen gekriegt, um diesen Film zu drehen. Und dafür, muss man ehrlich sagen, sind halt die Special Effects erstaunlich gut. Da sind auch sehr viele lustige Details drin. Also zum Beispiel dieser Computerbildschirm am Ende, mit dem sie zeigen, wo man den Torpedobomb machen soll, ne? Diesen Kampfraum. Das ist ein echtes Computerdisplay. Das war eine Vektorgrafik, die mit einem echten Computer gezeichnet wurde. Das war damals richtig krasse Scheiße.
Oho. Ja, aber ich glaube, die Laser haben sie noch von Hand drauf gezeichnet.
Genau, die Laser sind von Hand gezeichnet. Sehr viele der Backdrops sind mit Hand gezeichnet.
Mhm.
Also da gibt's so richtig, ja, gab's so richtig.
Ja, es gibt, glaube ich, auch diverse Artbooks dazu und so.
Die X-Wings waren Modelle und waren gebaut. Ne? Es gab auch so ein Millennium Falcon-Modell natürlich.
Ja, klar.
Und halt Todessternmodelle und so. Ich meine, das war ja bei Star Trek nicht anders, ne? Aber die Qualität war halt schon eine neue, insbesondere diese Laser und auch die Laserschwerter, die ja dann am Anfang tatsächlich auch gemalt waren und nicht leuchteten und so.
Mhm.
Ja, wie geht die Geschichte weiter? Sie fliegen auf den, sie befreien halt die Prinzessin. Bei der Befreiung der Prinzessin wird Obi-Wan Kenobi praktischerweise aus dem Weg geräumt. Und dann fliegen sie halt zu dieser Militärbasis, der Todesstern kommt hinterher bei Yavin 5, ja, und dann geht halt, dann fliegen sie halt irgendwie auf den Todesstern zu und Luke benutzt die Force, ja, und der Todesstern explodiert. Und der große Bösewicht in dem Film ist ja eigentlich gar nicht Darth Vader, ja, der ist ja so ein Sekundärcharakter, sondern Grand Moff Tarkin.
Ja, ja, ich meine, kann man so sagen.
Ja, oder? Also ich weiß ja nicht.
Ach, ja,
im Hintergrund ist der Imperator.
Ja, im Hintergrund ist der, also das sind halt so die drei gehören irgendwie zusammen, würde ich sagen. Das ist so wie die heilige Dreifaltigkeit, nur anders.
Ja, wobei man beim Imperium schön sehen kann, das ist schon so zwischen, also ne, es gibt ja am Anfang diese Szene, wo sie da alle in diesem Boardroom sitzen, ja, und dann der eine sagt, also wissen Sie, diese Jedi, ja, diese Machtscheiße da, also das ist doch alles Aberglaube, was soll denn der Quark?
Ja, das ist ganz lustig, weil diese Person, die das sagt, ist ja auch gar nicht so jung.
Mhm.
Und wenn du dann guckst, wie lange das her ist, dass die Jedi halt noch ihren Tempel auf Coruscant hatten und so, dann müsste derjenige, der das sagt, das eigentlich noch mitgekriegt haben.
Ja, wer weiß, wo der gewohnt hat vorher, ne?
Ja, wer weiß.
Ja. Und ja, der wird dann ja auch irgendwie geforce-choked von Darth Vader nach dem Motto, naja, also weißt du, mein Aberglaube tut was. Und ja, I find your lack of faith disturbing.
Ja.
Ja, memeable Dinge. Also so und so. Ne? Dieses Ding hat richtig viele Memes hervorgebracht, inklusive Spaceballs, was ja im Endeffekt ein ganzes Meme ist. Ja.
Ja, Spaceballs ist aber auch großartig.
Ja. Und ja, Darth Vader taucht halt schon mal auf, aber der ist halt nicht so dieses Ding. Ne? Tarkin ist derjenige, der das so alles vorantreibt und der dann halt auch die Rebellen vernichten möchte, und er ist relativ stolz auf seine kugelförmige Penisverlängerung. Ja. Also, mehr ist es doch nicht, ne? Also, das muss man sich auch vorstellen, ja? Also, jetzt mal so aus Praktikabilitätsgründen, ja? Wir bauen eine riesige, ne? Also, dann später, ne? In das Erwachen der Macht, ne? Hier, ja? Force Awakens, ja? Ja, das wisse, was ist die Lösung dafür, dass wir eine große Raumstation bauen, die uns einfach in die Luft gejagt werden kann? Wir bauen eine größere Raumstation, die uns einfach in die Luft gejagt werden kann.
Das ist der ganze Plot von allen Star Wars Filmen.
Nein.
Doch, sie bauen immer eine größere Raumstation.
Nein. Nein, das ist der ganze Plot von jeweils dem ersten Star Wars Film in einer Reihe, glaube ich.
Ja, und dann halt in den ganz neuen Star Wars Filmen bauen sie dann ja einfach so einen ganzen Planeten, der so ein Superlaser ist.
Ja, ja, aber das heben wir uns auf, uns darüber noch weiter lustig zu machen. auf jeden Fall, der Todesstern wird ja dann erstmal auch benutzt, um Alderaan zu zerbröseln, ja.
Ja.
Also das ist ja auch so ein etablierender Moment von Tarkin, ne? Also man weiß dann, der ist echt böse, ne? Also Prinzessin Leia sagt dann, ich verrate Ihnen, wo das ist. Und er so, ja, scheißegal, jagt das Ding trotzdem in die Luft, ja.
Mhm.
Ja, also dann ist auch klar, das sind die Bösen.
Ja, das muss man einmal, man kann sie nicht immer kleine Welpen treten lassen. Manchmal müssen sie einfach einen ganzen Planeten in die Luft sprengen.
Ja, und man muss halt auch, also das Imperium ist erstaunlich kleinkariert und petty. Sehr viele dieser Militärtypen dort sind halt wirklich solche, so, das sind alle so, die sind alle so kleinkariert, ne? Also man merkt halt richtig, dass sie auch gegenüber Vader so ein bisschen so daneben stehen und sagen, ich möchte aber eigentlich auch hier der große, tolle Feldherr sein, mimimimimi, ja, also.
Ja, ich finde, das ist eine sehr realistische Darstellung von Militärstypen.
Teilweise ja. Und ja, dann fliegt man halt los, ne? Und natürlich kriegt der Erste nicht seine Torpedos in den Schacht. Und dann ist nur noch Luke übrig. Und dann kommt natürlich von hinten Han Solo angeflogen, schießt Darth Vader weg.
Das klingt so falsch, wie du das gerade zusammenfasst. Das ist die schlechteste Zusammenfassung dieses Films, die ich je gehört habe. Und es klingt so versaut.
Was? Er kommt von hinten auf Han Solo angeflogen.
Ja.
Und gibt es Darth Vader richtig hart von hinten? Meinst du das so?
Ja, so in der Richtung.
So, okay, also dann mach du das doch.
Also die Zusammenfassung haben wir doch jetzt, oder?
Die haben die Zusammenfassung jetzt, ja. Also am Ende fliegt das Ding in die Luft. Vader hat natürlich Glück, weil der sitzt ja in einem abgeschossenen
TIE Fighter,
also in seinem Spezial-TIE Fighter. Und ja, ne, und dann fliegt das Ding halt einem um die Ohren. Und man muss dann auch ehrlich sagen, ne, also herzlichen Glückwunsch für die Dramaturgie. Große Raumstationen brauchen natürlich immer eine Schwachstelle. Auch diese Menschen haben die Evil Overlord-Liste nicht gelesen.
Ja, natürlich. Ich meine, viele der Punkte auf der Evil Overlord-Liste beziehen sich direkt auf Star Wars.
Ja, ich zum Beispiel, ich gebe meinen Sturmtruppen tatsächlich eine Ausbildung mit Waffen.
Ja, oder auch, ich gebe ihnen Helme mit einem Visier, sodass man ihre Gesichter erkennen kann. Das ist ein... Das ist ein sehr wichtiger Punkt für Star Wars.
Das ist auch total geil, ne? Also wenn Han und Luke dann so durch diesen Sternzerstörer laufen, in diesen absolut schlecht sitzenden Uniformen und alle so, ja, die gehören hierher, ja, mit so einem Wookie unterm Arm. Also, dass sich da keiner wundert. Das ist wirklich so. Nicht mal der Typ in dem Zellentrakt wundert sich. Also gut, ich meine, es ist eine realistische Darstellung von Behörde, ja? Der wird dann erst stutzig, nachdem sie irgendwie nicht das Formblatt dabei haben, ja? Also es ist halt wirklich irgendwie katastrophal. Aber, ja, also das ist irgendwie schon strange. Ja, wir können ja uns mal so ein bisschen angucken. Du hattest ja beim letzten Mal schon gesagt, dass du der Meinung bist, dass das Fantasy ist. Dieser ja. Meinung ist George Lucas auch. Also George Lucas sagt ganz klar, dass das eigentlich eine Fantasy-Geschichte ist. Gleichzeitig wurde ich schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Ästhetik größerer Teile dieser Filme von japanischen Samurai-Filmen entliehen ist, die Lucas da irgendwie breit zitiert. Also auch inklusive irgendwie dieser Schwertkämpfe, die sich da so ein bisschen dran anlehnen.
Ja gut, aber in den alten Filmen ist das doch nicht so. Da machen sie halt wirklich klassisch westlichen Schwertkampf. Größtenteils.
Ja, nein, weiß nicht. So wie da Vader und Obi-Wan sich gegenüberstehen mit diesen Schwertern so in dieser, ne, also in dieser, so in der Hüftposition, das könnte auch anders sein. Also es ist halt irgendwie gemischt, ne? Und es gibt halt so Einstellungen, die sind da geklaut und so. Was heißt geklaut? Das ist halt eine Zitierung, ja? Und es lehnt sich halt so ein bisschen an dieses Kostümhistorien, Samurai-Filme aus Japan, aus der Zeit an. Und die Ästhetik passt ja auch ganz gut. Was halt spannend ist, ist, dass ja eine typisch westliche Fantasy-Geschichte erzählt wird, das aber in der Zukunft. Und wenn man dann auch so Lucas zuhört, der zum Beispiel sagt, ihnen war diese Cantina-Szene, ja, unheimlich wichtig, um in der Cantina-Szene zu zeigen, das ist eine Welt voller Aliens. Ja, oder auch, dass halt, wenn Luke da irgendwie am Anfang so total verloren mit dem Wunsch raus in die Welt zu ziehen, auf diesem Sandhügel steht, dass dann zwei Monde aufgehen und so, ja, also sind
zwei Sonnen, Tatooine,
oder zwei Sonnen.
Zwei Sonnen.
So runde Dinge am Himmel.
So, ja, so runde leuchtende Dinge am
Himmel. Genau.
Kann man schon mal verwechseln, das ist verständlich.
Ach, deswegen ist es ein Wüstenplanet oder was?
Ja. Da ist Höchstseitennacht, wirklich. Also.
Liebes Publikum, man kann erkennen, dass einer von uns beiden eigentlich ein Star Wars-Nerd ist.
Ach was.
Ich weiß gar nicht, du hast ja entsprechende Paraphernalien, trägst doch wieder ein passendes T-Shirt.
Ja, heute nicht, weil T-Shirt ist ein bisschen kalt heute.
Okay, einen passenden Pullover.
Ja, ich hab so ein Cantina-Band-Pullover. Da stehen dann hinten so die Orte drauf, wo sie spielen. Mhm. Und Alderaan ist durchgestrichen.
Das stimmt, ich kenne den auch.
Und ich liebe diesen Pullover. Das ist so schön.
Ja, okay, also Luke ist im Endeffekt der Bauernjunge, der halt auszieht, Level 1 ist und sich hochleveln muss, und die Prinzessin ist eigentlich das Mastermind. Was ja erstaunlich feministisch ist auf einer Seite. Ja, ich meine, Ja, also da muss man sagen, interessanterweise war die Science Fiction zu der Zeit, was starke Frauenfiguren anging, weiter, als sie dann irgendwie zwischendrin waren. Wenn man sich dann überlegt, wie der Diskurs, zu den Prequels war es noch nicht ganz so schlimm, aber wie der Diskurs jetzt zu den aktuellen Filmen war, also insbesondere zu Rey oder so, ja.
Ja.
Das hat in den 80ern, glaube ich, niemand gejuckt, dass da irgendwie die Prinzessin die zentrale Figur war. Also ich habe da nichts gehört.
Ich glaube nicht, dass die Leute kapiert haben, dass Leia die zentrale Figur war. Also ich meine, Hauptcharakter ist halt auch Luke. Und es geht ja bei diesem ganzen Diskurs um Rey, jetzt geht es ja um diese Identifikationsfigur, weil, ohne jetzt irgendjemanden beleidigen zu wollen, Männer sich relativ schwer mit nicht-männlichen Charakteren identifizieren können, wohingegen du das als weiblich oder sonstiges Wesen halt irgendwie relativ schnell lernst, dass die meisten Hauptcharaktere deiner liebsten Medien halt eher männlich sind. Und dann kannst du dich auch mit einem Kerl identifizieren.
Mhm.
Und Männer sind das so nicht gewohnt, weil eben die meisten Hauptfiguren dann doch männlich sind.
Du meinst, sie haben alle Xena, die Warrior Princess geguckt und haben unter so einem ähnlichen Blick, wie sie bestimmte Arten von Pornografie konsumieren?
Das weiß ich nicht, aber das würde ich nicht ganz ausschließen, dass der eine oder der andere das getan hat.
Ja. Hm. Also, ja, aber Leia ist eigentlich tatsächlich, wenn man sich das anguckt, der treibende Faktor, ja. Also sie ist diejenige, die Geschichte antreibt.
Weil ja.
Ja,
also, der stolpert da so rein.
Genau, Luke ist ab dem dritten Film irgendwie dann mal so richtig da, ja. Und Han Solo hat ja primär irgendwie diese Idee, dass er möglichst sich schnell verpissen will von allem, ja.
Ja.
Der ist ja so der Anti-Held und kommt dann trotzdem wieder zurück.
Ja, der ist halt so dieser zwielichtige Charakter mit dem guten Herzen. Das ist ja auch so ein Trope.
Genau, und natürlich, das ist sehr schön, Lucas erzählt auch in diesem Commentary schon, ja, nee, wir haben Han und Luke erstmal so ein bisschen als konkurrierende Love Interests aufgebaut, ja, nur um dann Luke den Spaß zu verderben. Ja, weil natürlich, ne, Luke und Leia ja Geschwister sind, was uns total ja. überrascht. Und,
Spoiler!
Und Han ja dann die Love Interest ist, ne? Und das ist, also es ist ganz spannend, weil sie ist wirklich die treibende Figur dort, ja, also der Rest ist so ein bisschen so, ja, ne, Luke setzt man halt in so einen X-Wing, damit das funktioniert und Han verpisst sich mit Geld. Ich habe übrigens die Variante geguckt, wo er um Jabba the Hutt drumrum läuft und so blonk macht.
Ja, ich finde das groß. Also das müssen wir, glaube ich, kurz erzählen. Also es gibt so eine Szene, die sie gedreht haben, als noch nicht klar war, dass Jabba so eine Schnecke wird, glaube ich. Sondern er hatte auf jeden Fall keinen so einen Schneckenschwanz damals. Und da ist Jabba dann beim Millennium Falcon, als Han gerade aufbrechen will, oder beziehungsweise den Millennium Falcon zum Start fertig macht, und da taucht Jabba auf und ist halt so, du schuldest mir noch Geld, und Han ist so, ja, ich bring dir das, ich hab jetzt den Auftrag und sowieso, und dann läuft er, während er redet, halt um Jabba herum, und dadurch, dass der halt einen Schwanz hat, Jabba, so einen Schneckenschwanz, muss man das halt nachträglich so wirken lassen, als würde Han da so über diesen Schwanz laufen. Und sie haben ihn einfach nur so ein Stück höher gesetzt und dann abrupt wieder so ein Stück runter. Es sieht überhaupt nicht natürlich aus. Es ist sehr lustig anzusehen.
Ja, wobei die Szene war ja im Originalfilm nicht drin. Das war ja auch so eine dieser Extended-Sachen.
Ja.
Und die fand ich tatsächlich sehr wichtig, weil ansonsten ist nämlich dieser ganze Carbonit-Scheiß, der dann ja am Ende von The Empire Strikes Back stattfindet, mit wir frieren jetzt hier Han Solo ein und so, ja, endet das in so einem, okay, und warum jetzt? Weil das wird ja ansonsten nicht wirklich etabliert. Ja, also du hast halt irgendwie Greedo, ne?
Mhm.
Den er zuerst erschießt, Punkt.
Ja.
Und dass es ja diese Backstory zwischen ihm und Jabba gibt, dass er Jabba Geld schuldet und dass er das ja aufgibt, um den Todesstern in die Luft zu jagen. Das haben sie ja war im Original halt draußen, weil diese Szene nicht drin war. Und damit war das so ein bisschen, ja, also wenn man es dann später hintereinander auf Video geguckt hat, hatte man sich so, okay.
Okay, also ich fand das eigentlich immer klar genug, aber.
Nee, das hat mich ewig verwirrt.
Okay.
Ja. Also, das wird halt zwischendrin mal erwähnt oder so, ne?
Jo.
Aber ja, super.
Ja, okay.
Also, ne? Man ist ja auch überhaupt nicht abgelenkt vom Rest. Ansonsten, das erste Mal im Kino überhaupt haben wir große Weltraumschlachten. Das ist auch eine Neuerung. Das ist alles Industrial Light and Magic. Also übrigens total super, ne? In der Cantina laufen ja Aliens rum. Und als dieser Cantina-Shot kam, meinte dann irgendwie der Special Effects-Man, in dieser Cantina steht alles, was wir irgendwie im Laden hatten, als Alien rum. Wir haben dann im Nachhinein noch ein paar irgendwie Leute geholt, die mir noch eine Maske aufgezogen haben, damit wir noch so ein paar Einzelshots haben. Man sieht das dann auch, wenn man weiß, worauf man guckt, sieht man, dass es so bestimmte Leute gibt, wo einfach nur ein Kopf drauf ist, die irgendwie lachen oder so und sich unterhalten.
Mhm.
Die hatten wir im Nachhinein noch dazu gefilmt. Und da ist unter anderem auch jemand einfach in einem Teufelskostüm da. Ja.
Oh, okay. Ja, es gibt ja dann diese eine Rasse bei Star Wars, die tatsächlich einfach so teufelsmäßig aussehen. Das haben die dann nochmal aufgegriffen.
Ja, da ist, ne? So, da schreibt halt die Realität den Plot.
Ja.
So, ne? Also, Das ist dann natürlich auch immer so ein Problem, aber sie haben sich da sehr viel Mühe gegeben, ne? Und auch so, dass das Make-up und so, das war schon gar nicht so schlecht. Es würde dich übrigens freuen, er verliert auch ein Wort zum Thema Obi-Wan Kenobi. Und zwar, ich zitiere lose, naja, also ich habe mir dann die Frage gestellt, ob ich den noch gebrauchen kann. Ja, und Alec Guinness war nicht wirklich glücklich. Und Zitat George Lucas, es war halt eine scheiß Idee, so einen unheimlich mächtigen Charakter dort einfach an der Seite rumstehen zu lassen, während die Leute, die eigentlich wichtig waren, hier Dinge tun. Weil der steht halt an der Seite rum und dann hätte halt jeder gefragt, ja und warum macht das nicht einfach Obi-Wan? Ja.
Mhm.
Und das ist natürlich eine legitime Frage, also musste Obi-Wan weg.
Ja, das ist ja meistens die Begründung dafür, warum in dieser typischen Heldenreise, die ja immer für Fantasy-Geschichten verwendet wird, dann irgendwann der Mentor stirbt. Weil solange der Mentor da ist, der natürlich immer mehr weiß als der Protagonist, dem er gerade erst beigebracht hat, wie er seine Fähigkeiten verwendet, solange kann der Protagonist ja selber eigentlich nicht wirklich groß was beitragen, weil da ist immer jemand da, der kann das besser als er.
Ja, und das Schöne ist ja, dass jetzt gerade bei Obi-Wan der Witz ist, dass man den ja dann noch so ein bisschen im Hintergrund rumschweben lässt, ja. Jedenfalls in der ersten Trilogie, ne, also in den ersten drei Filmen, nachdem er dann tot ist, kommt er ja immer mal wieder als Force-Geist, ne? Weil,
ja.
Ne, also der wird dann sozusagen aus dem Kühlschrank geholt, damit er aus dem Afterlife nochmal sagen kann, flieg nach Dagobah.
Nutze die Force, genau. Macht Luke.
Nutze die Macht, Luke.
Vertraue deinen Gefühlen.
Ja, das ist übrigens auch so eine Sache, die mich sehr gewundert hat, als ich das nochmal geguckt habe. Im Endeffekt, die finden halt Han Solo, ja, sitzen dann im Millennium Falcon und dann fängt halt Obi-Wan so zu ihm so, hier, nimm mal dieses Laserschwert, das ist das Laserschwert von deinem Papa, ja.
Mhm. Mit dem er mehrere Jünglinge umgebracht hat. Es ist einfach so großartig, wenn du dann irgendwann die Prequels guckst und dann nochmal New Hope, weil dann kommen so ganz grandiose Dinge
bei raus. Die total cringy sind.
Ja, das ist das Laserschwert deines Vaters, mit dem hat er Massenmord an Kindern begangen. Und
ja.
So Sachen.
Genau, sowas und dann sagt er halt zu Luke so, ja, also du musst einfach nur die Macht benutzen und dann kannst du das und dann gibt es ja diese Szene mit diesem Roboter, ne?
Mhm.
Und so, das ist ja in der Nähe auch von dieser berühmten Holo-Schach-Szene.
Ja.
Ja, also das Holoschach, das ja wirklich jemand irgendwie dann auch mit Hand gezeichnet hat und so, ja, diese ganzen ich glaube, das sind sogar tatsächlich Knetmännchen gewesen. Also das war irgendwie Stop Motion oder so.
Okay, das ist süß.
Und dann setzt er ihm halt diesen Helm auf, macht das Visier zu und innerhalb kürzester Zeit, ja, kann Luke, weil er das fühlt, ja, weißt du, wie lange ich bei KOTOR an dem scheiß Jedi rumgeläffelt habe, damit der was konnte?
Also ich weiß nicht, mein Ziff in Star Wars Old Republic konnte relativ schnell Blitze schmeißen.
Ja, aber das ist auch das Einzige, was Ziff können.
Aber das können sie gut.
Ja, super. Ja, während Jedi einfach Leute, wie wir letztens erfahren haben, Leute einfach nur einfach nur lähmen und dann in Ruhe ihnen den Hals durchschneiden.
Ja, genau.
Ja, also das war so ein bisschen, ne, so das mit der Macht war halt so ein bisschen so, das ging alles erstaunlich schnell.
Mhm.
Und
das ist ja jetzt übrigens dasselbe, was alle bei Rey immer kritisieren, dass sie das alles so schnell lernen würde.
Ja, ne, Luke überhaupt nicht, ne? Also Luke ist irgendwie, der ist 5 Minuten von dem Planeten runter, da schneidet er sich mit dem Laserschwert nicht mehr die Hände ab, ja? Ja, oder die Nase oder so, weil es ist ja ein ernsthaft gefährlicher Gegenstand, ja, dann setzt er dem den Helm auf und 5 Minuten, ja, er wird 2-mal von dem Laser getroffen und danach pariert er diesen Laser, ja, und Han Solo sitzt so daneben und denkt sich, wow, ja, und ist immer noch skeptisch, aber, ja, also, weiß ich nicht, ja, vielleicht liegt es auch an den Midi-Chlorianern.
Darüber müssen wir dann bei den Prequels mal noch reden.
Ja, ich erwähne die eigentlich immer nur, weil es ja eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die das komplett triggert.
Ach so, ja, okay.
Also, das ist halt Quark, aber gut. Also das ist auch total interessant. Es geht halt unheimlich schnell, ja. Das Leia irgendwie da natürlich auch irgendwie eine gewisse Menge an Force hat, ne, tritt nicht auf. Das tritt auch, glaube ich, eigentlich überhaupt nicht in den ersten Filmen auf, aber die ist halt generell einfach schlau und sie ist resolut.
Mhm.
Ja, und tatsächlich von den dreien die einzige, die mit dem Lasergewehr umgehen kann. Also es gibt ja dann, wenn sie befreien, diese Szene, ja, wo die da so eine halbe Minute so einen Gang runterschießen und sie dann entnervt Luke das Gewehr wegnimmt und dann einfach mal da ordentlich Stormtrooper wegrotzt, ja, und dann geht's halt in diesen Müllschacht und so. Es ist, was ja auch ganz spannend ist, der Film ist relativ episodisch. Ja? Also es geht von einem, es wird ja die Geschichte im Endeffekt so von einer Szene zur anderen erzählt. Du könntest es auch als Rollenspielrunde spielen, ne? Also es ist sehr so, ich bin jetzt hier im Dungeon, im Trap, in der Falle und dann das, ja. Und natürlich gehen auch immer Dinge schief und Spannung wird dann gut aufgebaut, zum Beispiel wenn R2-D2 versucht, den Müllkompaktor anzuhalten, ja, und so weiter.
Ja gut, erstmal hält er ihn halt gar nicht an, weil er sie ja nicht hört. War ja noch so, ups, wir haben unser
Kommunikator vergessen.
Ja, unseren Kommunikator da einfach liegen lassen.
Ja, weil sie Angst hatten und weggelaufen sind. Was ja natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass C3PO ja nun wirklich, also der ist schon in dem ersten Film einfach nur ein Nervbolzen. Und es funktioniert erstaunlich gut.
Ja, er ist halt, ach, ich weiß auch nicht, er ist halt irgendwie so überkorrekt und ängstlich und er ist kein Charakter, den man hasst, aber er ist halt auch nicht sonderlich fähig.
Ja, natürlich nicht. Es gab da auch so ein paar Kommentare darüber, dass da steckte ja jemand drinne und diese Rüstung, diese C3PO war anscheinend aus Plastik. Und er war so laut, dass sie den ganzen Sound nicht verwenden konnten, weil der die ganze Zeit so gequietscht hat beim Laufen und so.
Oh nein.
Ja, also so Plastikquietschen. In dem R2-D2 war ja teilweise jemand drin. Also der Dreibeinige war automatisch und der Zweibeinige, da war jemand drin. Und man hat dann tatsächlich auch die Lines von dem Menschen, der in C3PO drin war, die hat man dann nochmal aufgenommen und der war dann auch der Sprecher. Also das fand ich eigentlich ganz nett. Während ja Darth Vader, glaube ich, die halbe Zeit einfach nur von jemandem gespielt wurde, der groß und menacing war. Und es gibt dann irgendeinen Kommentar von Carrie Fisher, dass er so einen nordenglischen Akzent hatte.
Ja, also da, seine Stimme muss wohl überhaupt nicht beeindruckend gewesen sein und die haben ja komplett anderen Voice Actor dann verwendet.
Was auch ganz gut ist. Aber es war ja dann wenigstens nett, dass der Schauspieler, der den Darth Vader gespielt hat, war ja dann relativ lange am Ende von The Return of the Jedi drin, ja, bis sie gegen ihn, gegen Hayden Christensen ersetzt haben. Das ist auch.
Das muss auch, das ist bitter.
Das ist wirklich, das ist ja wirklich ein Schlag, aber ne, wir warten noch auf Return of the Jedi. Gibt's denn noch irgendetwas, worüber, was wir jetzt noch irgendwie erwähnen müssen? Also es ist eine Heldenreise. Der Mentor stirbt, ja. Luke stellt fest, dass das galaktische Leben was für ihn ist. Sie jagen diesen Planeten in die Luft. Am Ende stehen alle auf Yavin rum und kriegen eine Medaille umgehangen. Und was ja ganz spannend ist, der Film endet dort und hätte dort enden können. Aber er war so ein großer Erfolg, weil er wahrscheinlich auch in den 80ern einen Nerv getroffen hat. Und tatsächlich sehr neu war von dem, was er erzählt hat. Ja, es ist ja keine trockene Science-Fiction, sondern wirklich diese Fantasy-Space-Opera.
Ja, es war eben diese Mischung aus dieser Fantasy-Plot in so einem Science-Fiction, in so einer Science-Fiction-Umgebung.
Ja.
Was es halt vorher noch nicht gab.
Und die Science-Fiction-Umgebung wurde auch nicht irgendwie erklärt oder so. Ja, also diese Weltraum, das ist halt tatsächlich so ein Märchensetting. Es wird einfach davon ausgegangen, dass das alles so ist.
Ja.
Ja,
das ist ja auch, wie man ein gutes Worldbuilding macht. Also.
Show, don't tell, ne?
Genau.
Ja. Bis auf den Moment, wo du als Autorin keinen Bock mehr hast und einfach sagst, ja, und dann sind sie nach Hause gegangen.
Genau. Und dann sind sie alle gestorben.
Ja. Spielleitermäßig. Ich werfe jetzt mal 3 Würfel, ihr seid alle tot.
ja, genau.
Ich habe heute keinen Bock mehr. Und es war da, es hätte da halt enden können, aber es hat halt dafür gereicht, dass dann die Empire Strikes Back kommt. Und was ja ganz spannend ist, ist, dass Lucas tatsächlich den Kram ausgeplottet hatte. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Im Endeffekt die Prequels und diese Filme, diese ersten 3 Filme, ja, also Episode 4, 5, 6. Der hatte das alles schon liegen. Der hatte auch die Background-Story von Darth Vader und so weiter liegen. Man kann dann davon halten, was man möchte. Man wartet darauf einfach ab, wenn ich mich in Episode 3 länglich darüber aufrege. Ja, und es hat halt unheimlich gut funktioniert und einen Nerv getroffen. Das Interessante ist, apropos aufregen, gibt es irgendetwas, worüber man sich an A New Hope aufregen könnte, was so wirklich blöde ist? Haben wir was?
Nee, wir haben tatsächlich nichts. Also das war, also das ist ja nicht umsonst, hat das ja ein ganzes Franchise gestartet. Das kann man ja nur, wenn man was tatsächlich, also jetzt, es ist natürlich nicht irgendwie großartig anspruchsvoll oder so, aber es ist halt irgendwie solide und hat Leute halt wirklich mitgerissen und begeistert, so sehr, dass sie halt weiter in dieser Welt leben wollten.
Ja, da muss man auch dazu sagen, ne? Der kam 81, 82 raus? Nee, 79. 79. Ja, wir sind da in einer filmischen Dekade, die geprägt war von Rocky, Rambo, ja, ne, 80er Jahre Actionfilme fangen dort an. Die Empire Strikes Back geht dann ja genau da auch so mit rein, also das schwimmt dann dort auch mit. Ja, solche Sachen wie die Arnold Schwarzenegger Filme kommen dann da langsam auf. So Mitte der 80er, ne, wo dann Return of the Jedi irgendwo rumfliegt. Das war auch damals halt einfach gutes Actionkino.
Ja, wobei es halt schon deutlich anders war als sowas wie Rocky und
genau, und die Faszination der Geschichte, also die Tatsache, dass das halt eigentlich dass da wirklich eine Geschichte erzählt wird und man sich mit diesem Luke auch identifizieren konnte und sich natürlich tatsächlich auch einfach mal Leute mit dieser Leia identifizieren konnten. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, es gibt, glaube ich, sehr viele so Berichte, dass junge Frauen gesagt haben, das war eine inspirierende Figur für sie, ne? Weil ja, die wurde jetzt auch mal was angeboten.
Ja, ich meine, sie hat halt mehr zu tun, als sich retten zu lassen. Ich meine, es gibt diese Situation, aus der sie dann gerettet wird, aber sie arbeitet dann aktiv an ihrer Rettung mit.
Ja, das Schöne ist, sie machen die Tür auf und danach sind sie hilflos, die Typen.
Ja, im Prinzip. Und sie hat halt einen Plan, was man weitermacht. Sie hat vorher den Plan, was sie erreichen will. Also sie hat halt irgendwie so eine eigene Agenda und das gibt's halt ganz viel vorher in den Medien gar nicht. Ansonsten hatte man halt wirklich nur so eine Frau, die war einfach nur da, um gerettet zu werden und die wollte nichts Eigenes. Und da war Leia halt so ein großer Schritt.
Ja, und natürlich, also so auf der einen Seite ist Star Wars natürlich sehr pluralistisch, ne? Ich meine, man kriegt dann ja, also man jetzt im ersten Film noch nicht, aber im zweiten Film kriegt man dann ja auch einen schwarzen Charakter, ja, was,
Oho,
ne?
einen.
80er.
Ja, ich
80er.
weiß.
Ich meine, der Bohai, als sie bei Star Trek eine schwarze Frau ja, auf die Brücke gesetzt haben, die eine bessere Telefonistin ist, ne? Das war ja schon damals echt ein Zeichen, wobei Star Trek war ja noch früher, ja.
Ja.
Und Pavel Tschechow, ja, als Russen, das war, glaube ich, das war noch ein größerer Tritt. Das bedeutete halt noch was, ja. Also das muss man halt auch einfach mal so sehen, ja. Und dass dann auch diese Leute da so alle nebeneinander lebten und so. Und natürlich hat diese Tricktechnik doch viele Leute beeindruckt. Diese komplette Schlacht um den Todesstern ist ja auch tatsächlich ein langer Take. Also, ne, die Special Effects Leute haben dann auch gesagt, das ist richtig Hardcore gewesen. Man hat sich wirklich viel Mühe gegeben, auch die Sounds richtig hinzukriegen und so weiter. Also, es gibt dann, der Soundman spricht da ja auch, ja, der zum Beispiel halt auch erzählt, naja, wir haben halt tatsächlich die Funksprüche durch einen Funkempfänger auf Tonband gesprochen, damit das dann anständig klingt und so, ja. Also der Aufwand, den du damals für so einen Film betreiben musstest, der ist ja noch ein ganz anderer gewesen.
Klar.
Ja, der Sandcrawler der Jawa, der stand halt da wirklich in der Wüste in Tunesien rum und wurde eingeregnet anscheinend und das war alles ganz furchtbar.
Oh nein.
Ja.
Ja.
Und das ist schon, also sagen wir es mal so, rein von der Vision her ein toller Film und vor allen Dingen, das Ding hat 13 Millionen Dollar gekostet,
Ja, dafür kannst du heutzutage keinen Film mehr drehen.
ja.
Also kannst du schon, aber nicht keinen Actionfilm, Science-Fiction-Actionfilm oder so ist deutlich teurer.
Ja, das ist aber halt auch so accidental Blockbuster, ne? Also das gab's halt öfter. Ein ganz großes Beispiel dafür ist ja auch die Rocky Horror Picture Show.
Ja, okay.
Ja, also das war ja noch billiger. Das war jetzt wirklich so. Unvergessen ist, wie sich Susan Sarandon eine Lungenentzündung geholt hat, weil der Pool zu kalt war.
Oh nein.
Oh doch. Ja. Also alles schlimm. Was ist denn unsere schlussendliche Betrachtung von diesem Film? Wir sind ja so ein bisschen gemeandert.
Ja, also ich finde, das ist eines der großen Beispiele, wie man halt auch so eine Welt aufbaut, so dass Leute da weiter drin leben wollen. Also ich habe ja meine Magisterarbeit über derartige Dinge geschrieben.
Pray tell.
Nur um das mal kurz hier fallen zu lassen.
Jetzt musst du
Und
auch sagen, worüber du die geschrieben hast.
nein, eigentlich habe ich meine Magisterarbeit über den Fantasy-Boom im deutschen Buchhandel geschrieben. Und dann habe ich
Den Fantasy-Boom von.
den Fantasy-Boom,
Oh
ja,
Gott.
also halt der neueste, das war so
Den, der mich
2000 bis
traumatisiert hat.
irgendwas. Ja, der mit der Völker-Fantasy und so. Ja, auf jeden Fall habe ich halt dabei auch festgestellt, dass Fantasy dazu angetan ist, Leute halt auch längerfristig zu binden als Kunden. Also man betrachtet das ja dann so von einem Marktstandpunkt. Und wir haben ja festgestellt, Star Wars ist Fantasy. Und einer der Gründe, warum es diese Bindung gibt, ist, dass du so eine Welt hast, die halt ganz viel mehr Ansatzpunkte bietet, um sich damit zu beschäftigen. Also es gibt halt die Leute, die wissen irgendwie jedes abstruse Detail über Star Wars. Und es gibt die Leute, die sich halt, die da Romane drin schreiben wollen in dieser Welt. Oder Fanfiction, je nachdem, ob sie dann veröffentlicht werden oder nicht.
Je nachdem, wie viele Sexcharaktere, die nichts miteinander zu tun haben, meinst du?
Nein. Naja, ich kann nichts dafür, dass Amerika so prüde ist. Und
ja, also man muss mal vielleicht dazu sagen, es gibt auch Fanfiction, ohne dass die Menschen die ganze Zeit Sex miteinander haben.
Ja, das gibt es auch.
Mhm.
Ja, und es ist halt einfach diese Welt ist so vielfältig, dass man sich damit super lange auseinandersetzen kann. Wenn du so ein Krimi liest zum Beispiel, dann erfährst du am Ende, wer der Mörder war, und dann ist das für dich abgehakt. Da gibt es nicht noch irgendwas, womit du dich noch auseinandersetzen willst. Wenn du halt sowas wie Star Wars dir anguckst, dann hast du ganz viele Fragen, über die du nachdenken kannst. Wie zum Beispiel, wer war dieser Typ in dem Teufelskostüm in der Kantine? Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und diese Fragen kann man dann halt als jemand, der weiter Content produzieren möchte in der Welt und damit wiederum Geld machen möchte, dann halt nutzen, um wieder Leute da reinzuziehen und dazu zu bringen, neue Geschichten anzugucken oder zu lesen oder sonst irgendwas.
Ja, und da muss man halt vielleicht auch mal, und das ist jetzt ein schöner Zirkelschluss, so zu dem, wie wir angefangen haben, nämlich irgendwie so, ja, hier kommt der Crawl und so. Vor dem Crawl kommt ja diese noch berühmtere Einblendung, ja, in einer Ferngalaxie weit entfernt und so, ja.
Mhm.
Ja, vor langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt.
Ja.
Was im Endeffekt bedeutet, alles, was ab hier kommt, ist eine Spielwiese, weil es keinerlei Kontakt zu unserer Welt hat. Ja. Und das ist natürlich eine wunderbare Ermächtigung für alle. Ja. Du kannst halt in diesen Welten wirklich alles spielen, ohne dass du dich darum kümmern musst, ob das real ist oder ob das irgendwie reinpasst oder ob das authentisch ist, ja, weil die Prämisse ist, nö, ist es nicht.
Ja, genau.
Ja, und da ist dann auch der Punkt, wo du den Unterschied zur Science Fiction findest, weil die Science Fiction hat ja eigentlich diesen hohen Anspruch, dass das möglich sein soll, ja. Also so klassische Science Fiction ist ja wirklich die Idee, ja, das Science, ne, dass das möglich ist. Also sowas wie The Martian, ja, also wo halt wirklich das durchrecherchiert ist, dass das wirklich hätte, dass das so passieren kann, wie das in dem Buch ist, bis auf die chemischen Gleichungen, ja. Und das ist ja hier bei Star Wars überhaupt nicht so, also es ist ja so und so. Ja, es gibt ja diesen berühmten Begriff des Handwavings, ne, wenn du als Creator einfach sagst, nö, es ist so. Und das erleben wir ja dann auch schon im ersten Film, ja, wie sie da so da rumsetzen und dann halt mal kurz Obi-Wan handwaved, dass das nicht die Droiden sind, die er sucht, ne?
Ja, ja, okay, das ist natürlich sehr wörtlich dann.
Ja, das ist so, ja, also das hinterfragt auch keiner, das ist das Schöne, ja, also du kannst halt vom Prinzip her einfach dadurch, dass da vorne dran steht, ja, suspend your belief, ist es egal, ne?
Mhm.
Und solange das durchgehalten wird, solange keine Brüche drin sind, ist es halt auch super, ja? Und gerade der erste Film ist halt wirklich gut durcherzählt. Also ich weiß auch nicht, die Plotlöcher kommen dann irgendwann mal, ja? Aber ich glaube, die Plotlöcher, auch wenn man dann so zurückguckt, ja, wenn man sich so Fragen stellen würde jetzt nach Star Wars, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Papa und so weiter? Das sind ja keine Plotlöcher, das sind ja Plothooks, ne? Das ist ja das, was
ja,
dann,
genau,
ne? Wo wir dann weiter erzählen können. Und da wird halt auch weiter erzählt. Ja, und dann kommt halt irgendwann die Leute um die Ecke und sagen, das ist ja alles unlogisch. Aber da kann man halt auch antworten. Hast du den ersten Satz am Anfang des Films gesehen?
Ja, ich meine, es gibt halt diese Sache, die man beachten muss, wenn man sich generell so Fantasy-Welten ausdenkt, das muss halt in sich stimmig sein. Und wenn es nicht mehr in sich stimmig ist, dann empfinden halt Zuschauer bzw. Leser das als unlogisch.
Ja, wobei ich ja immer das Argument machen würde, das ist ja immer noch Interpretationssache, was da stimmig und was da nicht stimmig ist, ne?
Ja, du musst aber wirklich, also wenn du's deinen Großteil deiner Zuschauerschaft verlierst, weil die so rausgeworfen werden aus der Welt, weil du was einbringst, was nicht in diese Welt passt, dann hast du halt das nicht gut genug gemacht. Also da können wir dann bei den Midichlorianern nochmal drüber reden.
Ja, doch, also man muss dann halt wahrscheinlich tatsächlich gucken, wo ist die Grenze, ne?
Mhm.
Also Das ist dann halt eine Frage der Konsistenz, denke ich mir.
Ja, genau, ne? Das meine ich.
Ja, na gut, da ist ja Star Wars ein gutes Beispiel daran zu gucken, wie sowas dann abbaut. Ja.
Ja.
Hammer's?
Jo, würde ich schon sagen.
Hammer's. Gut, dann kommt jetzt hier nochmal der Werbeblock. Wir haben es ja am Anfang schon diesmal in der Hausmeisterei gehabt. Das ist ja der Satz, den ich dann hier immer sagen muss. Meine Damen und Herren, ja, Andrea hat eigentlich was Besseres zu tun und glaube zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich. Ja.
Ja, ich habe heute eine Mail von meinem Agenten bekommen, die ich gerade ignoriere.
Ja, gleich nicht mehr.
Ja, gleich nicht mehr.
Ja, also ihr seht, wir haben ihr wichtige Zeit weggenommen. Dementsprechend klickt doch, wenn ihr das möchtet, auf den Kofi-Button neben ihrem Namen und gebt ihr einen Kaffee aus. Und das unterstützt dann das hier, weil sie dann im Zweifel ein bisschen mehr Zeit hat, um mit mir über Filme und so weiter zu reden. Ansonsten sind wir nächsten Monat wieder da mit The Empire Strikes Back, ja, der wunderschönen Dokumentation über Schlamm.
Das ist eine großartige Zusammenfassung.
Ja, du hast ja vorhin schon gesehen, dass ich bei Zusammenfassung von Filmen eine Fachkraft bin.
Ja, ja, ganz eindeutig.
Ja. Erzähl mal diesen Film nach. Ja, hier hast du sämtliche nebensächlichen Details.
Sehr schön, sehr schön.
Sehr schön. Okay. Dann sagen wir mal tschüss und tschüss. Sehen uns Ende Oktober. Winke, winke.
Okay. Bis dann.